Liebe Sportfreunde, die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 steht vor der Tür. Anlässlich dieses Sporthighlights gibt es eine WM-Spezialfolge auf Schweizerdeutsch. Und als Gast begrüße ich jemanden, dessen Stimme ihr bei Sportfreunde schon mal gehört habt. Mein Freund Thomas. Das letzte Mal sprachen wir in der Neujahresfolge 2026 hier bei Sportfreunde. Heute blicken wir auf die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft voraus und sprechen über sie. In der Folge erfahrt ihr unter anderem, welches unsere erste Fußball-Weltmeisterschaft war, an die wir uns aktiv erinnern können, welche Geheimfavoriten wir für die WM 2026 haben, wie wir auf die Schweizer Nationalmannschaft und ihre Chancen an der WM blicken und noch vieles mehr. Viel Spaß beim Reinhören. Zur Info, das Gespräch mit Thomas Lattmann habe ich im Mai 2026 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, Thomas, here we go again. Zweite Folge mit dir bei Sportsfreunde. Schön bist du da.
Ja, hoi Mirko. Schön, dass ich nochmal komme. Ich freue mich also wirklich. Ich bin auch schwer überrascht, dass es noch eine zweite Folge gibt.
Nein, ja, na gut, nachdem die erste Folge ja, was die Zahlen geht, schon recht, ich würde mal sagen, überperformt hat.
Überraschenderweise, ja. Überraschenderweise.
Haben wir gesagt, komm, wir treffen uns nochmal. Und dann gibt es heute mal ein Fußball-WM-Special von uns beiden.
Ja, ist doch gut. Dann reden wir mal drüber, ja.
Vielleicht zum Anfang. Was war deine erste Fußball-WM, wo du dich kannst erinnern kannst, die du geschaut hast, verfolgt hast? Bewusst?
Boah. Meine erste Fußball-WM, bewusst. Was wird. Ja, 2002?
In Asien, in Japan und Südkorea.
Ist das Südkorea? Japan? Ja, stimmt. Ja, genau.
Der, wo Deutschland im Finale verloren hat. Ja. Gegen Brasilien.
Gegen Brasilien, ja, wo der Kahn den Fehler gemacht hat. Genau.
Nachdem er die Mannschaft eigentlich mit seiner ganzen Parade
genau
zum WM ins Finale gebracht hat, hat er dann zwei Blöcke genau und dann.
Dann haben wir uns gestritten, weil du bist in Deutschland liebe rumgesichelt und ich mit dem Ronaldo.
mit dem
R9.
Genau. Für die Jüngeren, wo der.
Mit dem Cristiano Ronaldo. Genau. Genau. Wir sind halt schon alt.
Ja, uralt. Kurze Unterbrechung für einen kulinarischen Pass in den Lauf. Diese Folge wird präsentiert vom An-An Restaurant im Zentralhof. Spitzenleistung fängt beim Essen an. Und die authentische vietnamesische Küche dort ist mein absoluter Go-To-Spot für den schnellen, gesunden Lunch. Hier bekommt ihr Frische, die einfach gut tut. Schaut mal auf ihrer Website vorbei. Link ist in der Beschreibung. Und jetzt zurück in die Folge.
Ja, das war meine erste, ja. Und bei dir?
Also bewusst, wirklich bewusst, was ich auch wirklich noch weiss, ist auch die WM 2002. Ich glaube, dort bin ich wirklich endgültig zum riesen Oliver Kahn-Fan geworden, was der dort gegeben hat. Also, wenn ich jetzt so darüber rede, mir fallen sofort von mir inneren Augen die Paraden ein, die er gehabt hat. Aber ich weiss, meine Familie war 1998 in Paris gewesen. Und meine Mutter erzählt immer wieder gerne, wie sie durch die ganze Masse dort gelaufen ist. Und während der Franzose «Allez les bleus» gerufen hat, hat sie ihnen reingerufen «Alle blöd». Den schon ungefähr. Ja, aber nicht die erste Bewusstsein war 2002. Ja.
Okay. Ja. Ja, dort hat wahrscheinlich die Begeisterung angefangen für das.
Definitiv.
Für Fußball.
Ja, und dann 4 Jahre später und im eigenen Land, also Deutschland, die WM zu haben, das ist natürlich als Deutsche schön gewesen.
Ja, das ist ja so, ja.
Die Welt zu Gast bei Freunden. Lassen wir uns mal beiseite, wie die WM dann nach Deutschland gekommen ist und so weiter. Weil über Toti sollte man nicht schlecht reden.
Das ist ja so. Das ist ein anderes Thema.
Genau, genau. So, und jetzt, nach 1994, kommt die WM wieder in die USA, unter anderem USA, Kanada und Mexiko. Und das ist ja die grösste
WM aller Zeiten mit 48 Mannschaften. Wie hast du auf das reagiert oder blickt, wo du das erfahren hast, dass so viele Mannschaften zum ersten Mal an der WM dabei sind?
Ja, schwierig, wenn ich ehrlich bin. Wie wir ja in der ersten Folge schon, also die erste Folge gelost haben, die wissen ja schon, dass ich ein Fan bin von Traditionen, alles soll so bleiben, wie es ist. Aber andersrum kann man es auch so anschauen, wenn man es jetzt wenn man es jetzt rein aus fußballerischer Sicht anschaut, dann sage ich einfach, die kleinen Mannschaften wie Curaçao und Kongo, die werden einfach kaum eine Chance haben. Kaum bis gar keine. Ist jetzt meine laienhafte Meinung. Vielleicht kann es auch sein, dass dann auf einmal zwei Spiele gewinnen. Ich weiß es nicht. Es ist halt am Ende des Tages immer noch Fußball. Aber es ist natürlich für die Länder schon schön, wenn sie dabei sind, oder? Ich meine, ja, die hätten sonst kaum eine Chance, zu einer WM zu kommen, oder? Von dem her, ja, kann man jetzt halt darüber diskutieren, ob Fußballer nicht sonst schon, genug Spiel haben, oder? Ich meine, ich höre immer wieder Leute, die sich mit Fußball nicht so beschäftigen und sagen, ja, die verdienen eh halt viel zu viel Geld und müssen eh nichts dafür leisten und so. Aber wenn man sich eben mal ein bisschen damit beschäftigt, besser gesagt, und dann sieht, was die Spieler, die Topspieler und auch die, die halt, ja, jetzt sind sie zum Mittelmaß gehören, leisten, damit sie dort stehen, wo sie stehen. Das ist unglaublich, oder? Darum, ja. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Und wie geht es dir?
Ja, es ist ähnlich wie bei dir. Einerseits freue ich mich natürlich, dass auf eine kulturelle Art auf die Zwerge, Fußballzwerge, sag ich jetzt mal, auch wenn es heutzutage gesagt wird, es gibt keine Kleine mehr, aber bei allem Respekt, Curaçao und wie du Kongo, wie du gesagt hast, und noch ein paar andere, die sind jetzt doch noch Fußballzwerge, also hätte ich jetzt mal behauptet. Auf der anderen Seite, eben, die werden sicher ein Fest haben, wenn ihre Spiele sind. Die werden ihre Mannschaften in der unterschiedlichsten und hoffentlich friedvollsten Art und Weise feiern, anführen. Und das wird einfach ein Fest jedes Mal, wenn die spielen. Und meint, die zu diesen Ländern halten, die zu diesen Ländern gehören, auf der Tribüne, dann ist klar, dass sie jetzt wahrscheinlich nicht gerade bis ins Achtel- oder Viertelfinale vorstoßen und das wahrscheinlich nach der Gruppenphase fertig ist. Aber umso mehr werden es feste und jede Sekunde geniessen und die Spieler natürlich auch. Und ich meine, es hat fast bei jeder WM hat es immer so ein Überraschungsteam gegeben, wo dann doch besser performt hat, als man denkt. Und ja.
Ich habe schon meine Überraschungsmannschaft.
Die da wäre?
Und ich glaube, wir werden einige an dieser WM überraschen.
Die da wäre?
Du wirst es vorstellen, glauben. Ich glaube, zu wissen, dass du nicht so dieser Meinung wirst sein.
Jetzt sind wir aber gespannt.
Ja, Saudi-Arabien.
Oha, okay.
Ja. Weil ich sage einfach, durch das, dass sie da ihre Saudi Pro League haben, dementsprechend auch viele Stars geholt haben, ist natürlich ihre Liga besser geworden. Wenn du bessere Spieler hast, werden deine eigenen Spieler dementsprechend auch besser. Also ich glaube, Saudi-Arabien, lass mich nicht lügen, die sind ja glaube sogar mit Spanien in der Gruppe. Ich glaube, die werden dort Zweiter werden.
Oha!
In der Gruppenphase.
Das nenne ich jetzt mal eine steile These, aber ja, mit einem guten Boden.
Also vor 15 Jahren hätte ich nicht so geredet, hätte ich gesagt, Saudi-Arabien wird weggeputzt. Aber ich muss sagen, ich glaube, die werden keinen schlechten Fußball spielen. Gut, sie haben ja auch den letzten.
Eben, kann ich sagen.
Haben sie auch gegen Argentinien, ist gut,
ja,
gell?
Ja, ja. Eben, das erste Spiel, wo dann der spätere Weltmeister verloren hat, wo dann auch gesagt hat, oh, Argentinien fliegt jetzt schon raus. Wenn man gegen Saudi-Arabien schon verliert. Was ist denn da los?
Gut, aber man muss schon sagen, ich meine, wenn man so rückblickend schaut, dann muss man schon sagen, Argentinien hat natürlich auch eine unterirdische Leistung gebracht. Also, das muss man auch sagen. Aber ich glaube wirklich, Ich könnte mir so vorstellen, ich kann, muss ganz ehrlich sagen, ich werde wahrscheinlich von dieser Mannschaft nicht einmal einen kennen.
Würde mir ehrlich gehen.
Aber ich glaube, ich könnte mir so vorstellen, dass die noch relativ stark auftreten.
Ja.
Oder zum Beispiel auch, wer ich auch noch habe im Petto, ist Bosnien.
Ja.
Weil die einfach so dramatisch an die WM gekommen sind. Und es ist doch auch ein relativ kleines Land. Also glaube ich, die werden eine richtig gute Leistung zeigen. Ja. Zahnfrische Leistung.
Schweiz,
mit der Schweiz, mit
Katar
und Kanada, genau.
Ja.
Ja. Was glaubst du? Wer ist deine Überraschungsmannschaft oder hast du keine?
Ja, mal, ich habe mir schon überlegt, wer ich so überraschungsmässig im Kopf hätte. Für mich ist, glaube ich, mit Österreich zu rechnen. Die haben nicht nur einen sehr, sehr guten Taktikfuchs an der Seitlinie mit dem Ralf Rangnick, sie haben auch eine richtig gute Mannschaft mit vielen sogenannten Legionären, die nicht in der eigenen Liga spielen, aber in Deutschland, in England spielen oder gespielt haben. Und also ich glaube, die Österreicher, denen kann man viel zutrauen. Also wenn sie das erste Spiel gewinnen, wer auch immer, weiß jetzt gar nicht, dann glaube ich, ist denen schon viel zuzutrauen. Ja. Nee. Und ich hoffe natürlich auf die Schweiz. Aber also in dieser Gruppe, wie wir jetzt gerade gesagt haben, mit Katar, mit Kanada und mit Bosnien, sollte ihr Anspruch schon sein, mindestens Zweiter zu werden.
Ja, also man muss schon sagen, also das ist jetzt nicht einmal nur, weil ich Schweizer bin, aber eben jetzt rein aus eben Zahlen spielen schlussendlich kein Fußball, aber rein aus Zahlen und Fakten, also müsste die Schweiz dann eigentlich schon durchmarschieren. Eigentlich. Also Minimum, also einfach weiterkommen, das wir jetzt.
Und es ist ja der WM ja auch so, wie sie ja so gross ist, dass glaube ich auch, ich weiß nicht wie viel, aber die x besten Dritten kommen da weiter. Deswegen gibt es ja dann zum ersten Mal so ein 16-Finale vor dem 8-Finale. Ja. Das ist so ein bisschen Pendant wie zu den heutigen Champions League, die Playoffs,
die
es gibt.
Gut, der Joachim hat ja gesagt, ich habe letztens ein Interview gesehen mit ihm, er hat gesagt, ihr Ziel ist jetzt an dieser WM ganz klar die beste WM zu spielen, wo die Schweiz jemals gespielt hat.
Das heisst mindestens.
Viertelfinale.
Im Viertelfinale sind sie schon mal gewesen. Das müsste ich fast Halbfinale
heißen. Nein, Viertelfinale haben sie gesehen. Sind schon Viertelfinale.
Sind die nicht damals, als sie Frankreich rausgekriegt haben? Also
ja,
ist Europameisterschaft.
Eben.
Ja. WM sind es tatsächlich noch nie über das Achtelfinale raus. Ja.
Also. Gut, sie sind ja, glaube ich, in der WM sind sie, glaube ich, gegen Polen.
Ja.
Ja. Das war dort, wo wir an der Langstrasse in der Torobar sind, den Match schauen und du auf dem Stuhl runtergekommen bist. Ja, das ist so geil gewesen.
Ja. Dort, wo... Also... Europameisterschaft war es gewesen, oder?
Das bitte kriege ich nie mehr aus meinem Kopf. Das war Weltklasse gewesen. Scheiße. Ja. Nein, aber... Ja, du, ich bin mal gespannt. Es ist schwierig zu sagen für mich. Auch dort hat es für mich Überraschungen gegeben in der Schweiz. Was ich nicht so ganz verstehe, ist, dass der Joaquin da Alvin Sanchez nicht mitnimmt.
Verstehe ich auch nicht.
Ich finde, er hat eine super Saison gespielt. Klar, er hat auch eine schwere Verletzung in sich. Ist jetzt auch wie so ein Musiala oder so. Noch nicht 100%. Aber im Großen und Ganzen ein Mann mit so einer Qualität, wo schon seit 2-3 Jahren auf einem gewissen Niveau performt, finde ich.
Wie er zu IB gegangen ist, oder? Also,
genau, ja.
Zu der, ich würde jetzt mal behaupten, auch wenn ich das gefeiert habe, dass der FC Thun in der abgelaufenen Saison jetzt Schweizer Meister geworden ist, glaube ich, dass IB zu den zwei besten Mannschaften von der Schweiz gehört, bei IB und Basel, einfach mit daher, von der Mannschaft her. Von dem her, ja, mal schauen.
Gut, aber das ist ja auch, wenn du ihnen zuschaust, wenn du jetzt auch IB zuschaust, auch die Saison, es ist ja nicht so, dass sie nicht shooten können. Also wenn du individuell die Spieler anschaust, wie sie eben Erster Ballkontakt, Dribbling etc. Die haben die besten Spieler. Das Problem ist halt einfach, du musst aus diesen Spielern eine Mannschaft formen. Oder? Und das hat der Rustinelli eben genau geschafft. Oder? Ich meine, ist noch lustig, jetzt bei Blue oder SRF, lass mich nicht lügen, die haben jetzt irgendeine Doku rausgebracht, eine 40-minütige über Thun. Das sagt der Rustinelli ganz klar. Wir haben nicht die besten Spieler. Wir haben einfach aus dieser Mannschaft seit 3 Jahren wirklich ein Team geformt. Oder? Die sind zusammen in Ferien und etc. Oder? Und das hat sich jetzt halt gezeigt. Oder? Ja.
Ja, und genau so ein Team-Spirit braucht es auch jeder Nazi für so eine WM. Das muss auch bei der Schweizer Nazi irgendwie funktionieren. Da muss jeder im Prinzip wissen, was seine Rolle ist und was von ihm erwartet wird. Und wenn das passt, sehe ich wenig, wo dagegen würde sprechen, dass der Murat Yakin auch so statistisch der beste Nazi-Trainer bisher könnte werden.
Gut, also für mich ist der grösste Knacknuss wird Bosnien sein.
Ja.
In Bosnien, die werden kommen, die sind jetzt eben auf den letzten Drücken sind sie noch die WM gekommen. Die werden kommen, die werden Gas geben, die werden alles reinhauen. Also ich glaube, bei dieser Gruppe wird keiner mehr reinhauen wie Bosnien. Mhm. Also ist meine...
Ich glaube sogar, Bosnien hat gute Chancen, um als Gruppensieger durchzukommen. Ja. Bei der Schweiz wird es sehr darauf ankommen, wie sie in die WM kommen, wie das Spiel gegen Katar das erste Spiel wird sein. Wenn sie das Spiel 3-4-0 gewinnen, dann ist ein gewisses Selbstverständnis und Selbstbewusstsein. Und wenn es ein Knurz wird, 2-1, dann sagt man auch Hauptsache gewonnen. Und wenn man das Ding nicht gewinnt, dann sind schon die ersten Alarmglocken genommen in der Schweiz.
Gut, ich habe Katar kann ich gar nicht einschätzen. Ich habe also nur von der WM damals. Aber ich habe keine Ahnung, wie die shootet jetzt. Keine Ahnung. Null.
Wer ist denn für dich Top-Favorit auf den Titel?
Ja, also ich sage es mal so. Für mich, ich habe immer so 3-4 Mannschaften. Ich kann nie sagen, eine Mannschaft, die sind für mich Top-Favorit. Also ich meine, klar, wenn man natürlich einen Kader anschaut, dann will man natürlich ganz klar Frankreich mit ihnen nehmen. Oder? Also was die für eine Offensive haben, da träumt die Schweiz nur davon. Und Deutschland übrigens auch gerade.
Definitiv.
Ich sage, eben, dort wird es schwierig, eine Mannschaft daraus zu formen. Weil eben, du hast so ganz schwierige Charaktere drin, wie ein Mbappé. Dembélé ist auch kein einfacher. Aber eben, sagen wir mal Frankreich, wer für mich sicher auch immer ein Turnierfavorit ist, weil sie einfach Turniermannschaft sind, ist für mich Deutschland. Dann ganz sicher Spanien. Dort wird es aber spannend, wie sie die Abgänge von Carvajal und von Morata vertragen. Gut, Morata hat in meinen Augen nicht mehr so viel Einfluss gehabt.
Carvajal schon, ja.
Carvajal, ja, so lala, mal hat er mehr Spiele, mal weniger. Und dritte, ich glaube, ja, ich habe sogar in 5. Ich glaube, Argentinien wird sicher noch mal eine Rolle spielen. Mhm. Was ich mir noch vorstellen könnte, tatsächlich wieder mal, wäre Brasilien.
Das ja, mit dem Trainer, mit dem Ancelotti, wo der Neymar jetzt so mitnimmt.
Ja.
Aber mit dem Vini natürlich zum Beispiel, wie Junior. Das.
Ja, aber auch dort, das sind wieder ganz schwierige Charaktere in der Mannschaft, weißt
du? Auch wenn einer das gezeigt hat, dass er mit so etwas umgegangen ist, der Angelo.
Ja, das ist ja so. Ja. Aber du, man wird es sehen, oder? Also, ich sage, wenn du rein in die Kader, eben, das ist immer schwierig, aber wenn du rein in die Kader gehst, das ist unglaublich, was sie dort für Spieler haben. Oder? Ja, du, jetzt habe ich aber eine Frage an dich. Was sagst du dazu, dass der Baumann degradiert worden ist in der deutschen Nationalmannschaft?
Das ist schwierig. Also ich sehe es so. Wenn du den Manuel Neuer mitnimmst, dann muss er die Nummer 1 sein. Sonst musst du ihn nicht mitnehmen. Sonst musst du ihn nicht aus dem Nationalmannschaftsruhestand zurückholen. die Art und Weise, wie das scheint passiert ist. Also ich weiß ja auch nur das, was wir von den Medien transportiert worden ist, berichtet worden ist, ist sicher nicht reibungslos gewesen. Man kann sich sicher darüber streiten, ob das jetzt gut oder schlecht gewesen ist und so. Aber aus meiner Sicht ist da, wenn es, man kann sagen, Schuld, dass der Neue zurückkommt, das ist schon. Ich sage, der Neue kommt zurück, das ist schlecht, das kann man, das macht kein normal denkender Fußball-Experte. Aber wenn man es in dem Zusammenhang sieht, dann ja, würde ich sogar sagen, hey, der Nagelsmann ist auf eine gewisse Art und Weise zu dem getrieben worden. Ich meine, über Monate hinweg, seit der Ter Stegen, seit eigentlich klar war, dass der Ter Stegen nicht Nummer 1 sein kann, ist immer wieder aus verschiedenen Ecken aus den Medien die Frage, ja, kommt der Neue zurück, kommt der Zug. Und der Neue hat immer gesagt, ich sage nichts dazu. Nagelsmann hat auch mehr oder weniger darüber geschwiegen. Dass es dann plötzlich doch passiert ist, dass er scheinbar mit dem Nagelsmann oder dem Nagelsmann mit dem Neuen geredet hat und der Neue gesagt hat, ja, ich mache das, hat mich schon auch überrascht. Aber am Ende des Tages, wie ich am Anfang gesagt habe, wenn du den Neuen mitnimmst, musst du ihn als Nummer 1 mitnehmen. Es ist bitter für den Baumann, weil ich glaube nicht, dass der in 4 Jahren noch in der Nationalmannschaft wird sein. Auf der anderen Seite, wir haben jetzt da kein Holz, aber symbolisch Klopf auf Holz, wenn sich der Neue würde verletzen, dann hättest du mit dem Baumann eine gute Alternative, wo kann die einspringen. Und ich glaube, wenn der Neuer bei Bayern nicht noch mal ein Jahr verlängert hat, dann wäre er auch nicht an der WM. Dann hätte er gesagt, nein, mache ich nicht. Also spielt er sowieso noch ein Jahr auf Profi-Niveau Fußball. Und ich meine, er könnte, ich bin nicht 100% sicher, aber gefühlt könnte er der erste Goalie sein, und zumindest deutsche Goalie, der erste, wo zweimal Weltmeister wird. Und das wäre natürlich für Geschichtsbücher, für einen Neuer. Ja, da müsstest du erst mal ankommen. Also,
ja.
Und ich glaube, was ich aber nicht glaube, dass das jetzt, dass der Rückkehr von Neuer irgendetwas Schlechtes mit der Mannschaft macht. Ich glaube, im Gegenteil, da sind so viele Bayern-Spieler mit dabei, da sind so viele Bundesliga-Spieler mit dabei, wo vielleicht sogar Ehrfurcht vor einem Neuer haben. Und
was ich einfach ein bisschen speziell finde beim Nagelsmann, ist einfach die ganze Art und Weise, wie er das gehandelt hat. Auch da der Vorfall mit dem UNDAF letzte. Ich finde einfach so, beim Nagelsmann persönlich jetzt, seit er bei Bayern, ich finde, bis er bei Bayern war, habe ich auch dir immer gesagt, ich finde ihn ein super Trainer und alles. Aber irgendwie, seit er bei Bayern war und gegangen ist, seit dort, habe ich auch das Gefühl, er hat sich verändert. Ich kann dir nicht mal sagen, auf was für eine Art und Weise.
Er hat sich verändert.
Früher hat er nie so kommuniziert. Nie. Du warst immer ruhig, zurückhaltend, bla bla bla. Oder? Und ich meine jetzt, das, was er mit dem Mund aufgemacht hat dort. Sorry, man kann über den Dennis Undorf sagen, was er will. Aber ganz ehrlich, ich finde seine Karriere, die er gemacht hat, bis jetzt, finde ich massiv beeindruckend. Mit dem haben ja jenes gesagt, du aus dir wird nichts. Oder? Und dann irgendwie über Saint-Gilloire und Schlag mich tot, ist er jetzt zu VfB Stuttgart gekommen. Und über den VfB Stuttgart ist er nachher die deutsche Nationalmannschaft gekommen und macht irgendwie gefühlt jedes Spiel, wo er reinkommt, macht er ein Goal. Ich meine, ob er jetzt von Anfang an spielt oder nicht, aber er macht fast jedes Spiel ein Goal.
Ja.
Und am Ende des Tages muss man einfach sagen, im Fußball geht es ums Gewinnen.
Ja. Goalschüsse.
Und der das Goal macht, der gewinnt.
Ja.
Und das ist halt einfach Fakt. Und das kannst du nicht weglügen. Ob er sich jetzt wenig bewegt, ob er jetzt. Ja,
das ist einer damals, ist. Magst du dich an Gomez erinnern? In der Diskussion. Vom,
genau.
Über den Gomez gleich sein.
Ja, oder weißt du, wie ein Kruse damals, weißt du? Mhm. Ob er jetzt da nicht irgendwie einen Cristiano Ronaldo-Körper hat? Ja, aber ich meine, schlussendlich, er macht seine Goal. Mhm. Aber die ganze Kommunikation, wie er das gemacht hat.
Ja, die ist sicher ja, verbesserungswürdig, nehmen wir es mal so.
Ja, das ist ja so. Und also ich verstehe, also erstens mal verstehe ich das nicht. Zweitens mal verstehe ich das mit der Kommunikation mit dem Neuen nicht. Und drittens, ich meine, ich verstehe natürlich, dass man Neue zurückholt. Also ich bin auch Bayern-Fan und es geht nicht mal nur um das, aber für mich ist der Neue der beste Goalie, den es jemals gegeben hat. Und ich glaube, es wird auch kaum noch einen besseren geben. Das ist meine Meinung. Und das Nächste, was ich nicht verstehe, und ich kann persönlich eigentlich nichts gegen ihn, ich meine, mein Sohn war sogar ein riesen Fan von ihm, ist die Personalie Leroy Sané. Also ich meine, der spielt bei Galatasaray, spielt dort irgendwie gefühlt die Hälfte der Zeit nicht, aber vor zur WM. Und dann haben wir Chris Führig, der in meinen Augen eine gute Saison spielt, Stammspieler ist.
Mit Stuttgart der Champions League cool ist.
In einer der besten Ligen dieser Welt. Und was sind es? Ich glaube, Vierter geworden in der Bundesliga. Worden. Champions League. Jetzt Pokalfinal verloren gestern Abend. Also, ich meine, schlussendlich, was willst du mehr, oder? Aber,
ja. Ja, also ich habe das mit dem Sonny auch nicht 100% verstanden oder verstehen. Aber ich glaube, die Beziehung Nagelsmann-Sonny ist eine besondere, seit er bei Bayern war.
Eine Bayern-Beziehung, ja.
Und ja, der Sonny hat jetzt bei Galatasaray, aber auch in der Nationalmannschaft jetzt nicht immer sehr viel für sich sprechen lassen. Und trotzdem glaube ich, dass das ist einfach so ein Trainerspieler. Auf den will er einfach sitzen. Auf den will er, einfach dabei haben. Was ich gut finde, ist, dass er den Liebling mitnimmt, Jamie Liebling. Was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, aber ich bin ja kein Trainer und kein Fußballexperte. Dass man Maximilian Bayer mitnimmt, will ich finden. Auf der anderen Seite hat er klar auf die ADEMI verzichtet.
Ja.
Ich glaube, das ist auch rein leistungstechnisch nachvollziehbar. Ja, ich bin mal gespannt, was der Nagelsmann aus dieser Mannschaft macht und machen kann. Er hat ja gesagt, er hat mit jedem einzelnen Spieler ein Gespräch gehabt und ihm quasi seine Rolle erklärt und ihn quasi gefragt, bist du bereit, um diese Rolle anzunehmen? Von den Stammspieler über Bankspieler über Kaderspieler. Und ja, du, ich sage mal so, der Nagelsmann, wenn er bis ins Halbfinale kommt, dann wird er recht behalten. Dann kann er sagen, mein Weg war richtig. Wenn er im Achtel- oder Viertelfinale rausfliegt, gut, vielleicht kann man noch darüber reden, aber wenn er vor dem Achtelfinale oder im Achtelfinale rausfliegt, die Mannschaft, glaube dann weiß er selber, dass es Zeit ist, um nicht mehr Nationaltrainer zu sein, sondern wieder Clubtrainer.
Ja.
Nur, und da frage ich dich jetzt, ich sehe aktuell in Deutschland oder deutsche Trainer keinen einzigen, der das Format hätte zum Nationaltrainer werden.
Also ich kann nur einen Namen im Kopf. Und ich glaube, du hast genau den gleichen Namen im Kopf.
Ich habe gar keinen Namen im Kopf, ganz ehrlich.
Also für
für mich
gibt es einen Trainer,
das macht er nicht.
Der muss irgendwann deutscher Nationaltrainer werden.
Das macht er nicht. Und
das ist der Jürgen Klopp.
Das macht er nicht.
Irgendwann muss er. Er wird nicht rundherum kommen. Glauben wir es. Und ich sage dir eins, wenn der deutscher Nationaltrainer wird, dann wird er der beste deutsche Nationaltrainer, den es jemals gab. Das garantiere ich dir.
Es ist wirklich lustig. Ohne Witz, kann sein, mir ist der Jürgen Klopp jetzt nie eingefallen, als ich da über das Szenario nachgedacht habe, wer könnte der neue Nationaltrainer sein von Deutschland. Weil ich glaube einfach nicht, genauso wie ich beim Nagelsmann nie gedacht habe und auch immer noch nicht denke, dass der Jürgen Klopp ein Nationaltrainer ist. Das ist ein Clubtrainer. Der muss Das glaube ich einfach, so wie ich ihn erlebt habe. Von außen. Der muss jeden Tag auf dem Platz mit seinen Leuten, mit seinen Spielern. Der muss jeden Tag können mit denen arbeiten. Der muss sich können jeden Tag weiterbringen und so weiter und so fort. Und als Nationaltrainer hast du, wenn nicht gerade WM ist, hast du vielleicht, keine Ahnung, 3-4 Monate im Jahr, wo du wirklich mit deiner Mannschaft kannst trainieren oder sogar spielen, oder? Deswegen glaube ich nicht, dass der das jemals will machen. Ich glaube, dass er irgendwann zurückkommt auf den Trainerstuhl. Ich glaube nicht, dass der noch 5, geschweige denn 3 Jahre die Position jetzt bei Ripoll hat, innen wird haben. Dass der irgendwie wird sagen, also entweder sagt er, du, ich habe genug vom Fußball, ich habe keine Lust mehr, ich mache nichts mehr. Das glaube ich aber eher weniger. Das
kann ich mir auch nicht vorstellen.
Ich glaube vielmehr, dass irgendwann sagt, ich will zurück. Ich will den Rasen schmücken, zurück auf den Platz, das Trainer abgumpen und so. Und
ja, du, wir werden es sehen. Also für mich, ich glaube, irgendwann mal geht richtig einer kratzen dort bei ihm, dass er die Position übernimmt.
Also ich bin mir fast 100% sicher, dass die Mehrheit der Fußballverrückten in Deutschland absolut ausrasten würden, im positiven Sinn, wenn wir Jürgen Klopp Nationaltrainer
würden. Ja, das glaube ich auch 100%.
Das wäre näher am neuen Nationalfeiertag, glaube ich.
Ja, ich glaube auch.
Die Announcement. Ich glaube es aber einfach nicht, dass er das macht. Ich lasse mich gerne eines Besseren überzeugen, belehren, aber ich glaube es einfach nicht.
Jetzt habe ich mal noch ein anderes Thema. Das wird jetzt spannend. Mhm. Das wird sehr spannend.
Er sucht dich schon ganz komisch an. Hey, was kommt, da kommt nichts Gutes.
Jetzt wird es spannend. Es geht jetzt um den Mirko. Also um Mirko, um meinen absoluten Lieblingstrainer. Also, sagen wir es mal so. Ich glaube, menschlich, ich kenne ihn ja nicht persönlich und so, kann ich ihn nicht einschätzen, aber als Trainer muss ich einfach sagen, wir sind, glaube ich, beide kein Fan von ihm. Also von der Art und Weise, wie ein Trainer ist. Ich glaube, taktisch habe ich sehr viele Videos gesehen und muss sagen, er ist top. Er hat wirklich eine sehr grosse Ahnung von Fußball. Aber ich glaube, einfach so menschlich gesehen, so die letzten paar Stationen haben gezeigt, dass er nicht der Einfachste ist. Und zwar geht es um unseren geliebten Thomas Tuchel mit den Engländern. Habe ich mir den Kader angeschaut und dann sehe ich dort einen Trent Alexander-Arnold ist nicht dabei, einen Phil Foden ist nicht dabei und einen Cole Palmer ist nicht dabei. Ich meine, Arnold, okay. Foden, Zähne knirschen, aber der Palmer. Also wenn England das Jahr, das ist jetzt die steilste These, die ich jemals rausgehauen habe, wenn England das Jahr in der Gruppenphase rausgeht, ich sag dir eins, der jagt sowas vom Hof, der darf sich in England nicht mehr blicken lassen.
Kurze Unterbrechung für einen kulinarischen Pass in den Lauf. Diese Folge wird präsentiert vom An Restaurant im Zentralhof. Spitzenleistung fängt beim Essen an. Und die authentische vietnamesische Küche dort ist mein absoluter Go-To-Spot für den schnellen, gesunden Lunch. Hier bekommt ihr Frische, die einfach gut tut. Schaut mal auf ihrer Website vorbei. Link ist in der Beschreibung. Und jetzt zurück in die Folge.
Das glaube ich auch, ja. Er hat ja schon einen sehr, sehr schwierigen Start gehabt, weil die Engländer, in England ist es ähnlich wie in den Niederlanden, wie bei den Holländern. Die haben, und wie auch, ich glaube auch fast bei den Italienern, die haben traditionell immer Nationaltrainer aus dem eigenen Land. Mit ein paar Ausnahmen. Der Fabio Capello war mal Trainer in England, zum Beispiel. Aber dass die Engländer, das Mutterland des Fußballs, wie sie sich ja selber auch bezeichnen, ausgerechnet ein Deutscher auch zum Nationaltrainer ernannt. Das ist, das grenzt schon an Majestätsbeleidigung. Also für die Engländer, also für ein paar Engländer. Wenn man dort, wo der Tuchel, wo das offiziell geworden ist, habe ich mal die englischen Medien durchforstet und so die typischen Yellow Press, The Sun und so weiter. Und die haben natürlich auch gesagt, das ist Katastrophe. Das ist Bankrott erklären. Jetzt lassen wir uns von einem Deutschen Fußball erklären. Also wie tief sind wir eigentlich gesunken, oder? Auf der anderen Seite, wenn es einen deutschen Trainer gibt, wo in England einen Ruf hat, einen guten Ruf hat und gern gesehen ist, dann ist der Tuchel. Darüber ist, glaube ich, nur noch der Klopp. Aber der Tuchel ist gerade dahinter. Der hat bei Chelsea gute Arbeit geleistet damals. Und der hat in England, im englischen Fußball, ja, seinen Stempel aufgedruckt. Und ich glaube, in England gibt es so zwei Parteien, was der Tuchel angeht. Entweder du sagst, das ist absolutes Genie, oder du sagst, das ist eine absolute menschliche Katastrophe. Er ist mit Sicherheit, mit seiner Art, kann er sicher eine streitbare Persönlichkeit sein. Ich bin ehrlich, ich bin auch geschockt gewesen, als er zu Bayern gekommen ist. Und ich bin fast schon froh gewesen, als er weg war.
Ja,
da. Aber auch da bin ich, glaube ich, nicht der Einzige. Vielleicht glaube ich. Ich sage die Österreicher so schön, er taugt mir nicht.
Ja,
gut, ich weiß nicht, warum er taugt mir
nicht. Aber gut, ich meine, du siehst ja jetzt nur schon den Unterschied Tuchel zu Company. Ja, jeder Mensch ist anders. Absolut, müssen wir nicht diskutieren. Aber schau mal nur schon eine Pressekonferenz in Tuchel bei Bayern und schau mal eine Pressekonferenz vom Company. Beim Tuchel ist alles sehr steif, sehr, wie sagt man, sehr langweilig, fad, schon fast ein bisschen arrogante Zeug. Beim Company ist alles sehr locker, sehr höflich, sehr anständig, sehr offen, soweit er das auch sein kann. Verstehst du, was ich meine?
Ja, naja.
Und ich glaube, das ist halt ein bisschen... Ja, der Punkt, der mich persönlich ein bisschen gestört hat. Wahrscheinlich ist er im Privaten ein ultra lieber Sieg. Will man gar nicht diskutieren. Und dass ein Fußballer ist, etwas drauf hat, das hat er bewiesen. Mhm. Aber, was ich sage, meine persönliche Meinung, das ist meine Meinung, der Tuchel ist kein Trainer für Liverpool, für Real Madrid, für Barca und für Bayern.
Ja, das ist ja so. Ja.
Das ist meine Meinung. Für Chelsea,
Paris.
Von mir aus auch Paris. Aber so gut, Paris ist jetzt aktuell die beste Mannschaft. Es ist jetzt gerade ein bisschen schwierig, um über das zu reden. Aber ich sage jetzt so die Big Five oder vier. Kann ich mir das nicht vorstellen.
Du vielleicht.
Mal schauen, wie er es jetzt bei England macht.
Also, ich habe es jetzt nicht so verfolgt, jetzt nach der Kadernominierung. Aber ich kann mir vorstellen, dass er auch für die Entscheidung, die du jetzt vorher gerade angesprochen hast, wo es Born auch zerrissen wird. Aber wenn der, da sind wir wieder beim Punkt bevor, wenn der aus der englischen Mannschaft eine Mannschaft macht, wo dann erfolgreich spielt und vielleicht bis ins Halbfinale kommt, you never know.
Gut, sie sind mit Ghana, Kroatien und Panama in der Gruppe.
Dann müssen sie Erste werden.
Ja, dann müssen sie Erste werden. Gut, Kroatien könnte noch ein Stolperstein sein, sicher.
Ghana, je nachdem auch, die haben jetzt gerade die haben im März den Trainer rausgeschmissen, nachdem sie Deutschland verloren haben.
Ja, gut. Du, mal schauen. Es wird spannend. Was sagst du zu Portugal? Portugal habe ich übrigens vorher vergessen. Sorry für alle Portugiesen. Die habe ich vorher vergessen bei so vielen Mannschaften. Die gehören für mich definitiv als Erde. Wir schon 60 Favoriten. Mhm. Weil wenn du hier den Kader anschaust, dann kommst du auch gerade das Funkeln in die Augen über. Mhm. Ja.
Ich glaube, in Portugal, bei den Portugiesen, kann etwas Ähnliches entstehen während der WM wie damals bei Argentinien. Vor 4 Jahren.
Ja.
Wo ja klar war, alle rennen, kämpfen, säckeln für den Messi. Alle. Mit dem Messi Weltmeister kann werden. Und dass er mit Messi kann Weltmeister werden. Und ich bin mir fast zu 100% sicher, dass das Gleiche oder das Ähnliche wird jetzt bei Portugal passieren. Sie werden wissen, es wird das vermutlich, man weiß nie bei dem Typ, aber vermutlich letzte grosse Turnier von Cristiano Ronaldo sein.
Ja.
Weil, wer weiß, vielleicht rennt mit 42 nur DM nomenante, who knows. Aber vermutlich wird es das letzte grosse Turnier von Cristiano Ronaldo sein. Und dann werden die sich einschwören und einschweissen für ihn, dass er, dann ist er, dann wäre er mit Portugal nicht nur Europa, sondern auch Weltmeister geworden. Wenn ich jetzt recht im Kopf durchgehe, wäre das auch das erste Mal, wo Portugal Weltmeister wird. Ich glaube nicht, dass sie schon jemals Weltmeister sind. Und dann, ja, da kann man nachher nichts mehr sagen. Dann ist er wirklich der GOAT of all time.
Und das ist er für mich jetzt schon.
Ja. Für viele ist er das jetzt schon.
Aber jetzt wird es spannend. Jetzt wird es auch noch mal spannend. Jetzt sind wir schon zum etwa 4. Mal oder 3. Mal. Was ist deine Meinung? Wer Portugal aktuell ohne Ronaldo oder WM besser? Wenn sie sich würden, blöd gesagt, neu orientieren, neu aufstellen, ohne Cristiano Ronaldo, wo man ja auch an der letzten EM schon gesehen hat, dass er nicht mehr 90 Minuten auf Top-Niveau kann spielen am Stück.
Der ist 40, ich bin halt noch spannend.
Sagst du, er ist immer noch so viel wert, dass sie mit ihm besser sind?
Ich glaube, es ist ein bisschen eine Mischung aus beiden. Dass er nicht mehr über 90 Minuten oder 95 Minuten kann ein Säckler machen kann, das ist mit Fußballeralter 40, glaube ich, verständlich. Aber er ist halt immer noch in der Lage, den Unterschied zu machen.
Ja.
Sei es bei einem Freistoß, sei es aus der Distanz, sei es bei einem Penalty. Ich meine, beim Penalty, da gibt es wenige Nationen, die sich an der anstehenden WM Sorgen mitmachen, ob der Ball reingeht, wenn sie einen Penalty bekommen. Das Portugal und England gehören aber dazu. Also der Kane und der Ronaldo und wahrscheinlich auch Argentinien mit Messi. Von 10 Dingen machen die 0.
Ja, obwohl der Kane letztes bei Bayern tatsächlich seinen ersten Penalty verschossen hat.
Ja, er zeigt, dass er menschlich ist.
Aber er ist ja auch verarscht worden, muss man auch sagen. Er hat ja einen also Penalty-Punkt hat er ja manipuliert.
Ja, aber zurück zum Ronaldo. Ich glaube, nach dieser WM, also glaubst du, dass die ganze Persönlichkeit, der ganze Spieler Cristiano Ronaldo schon auch auf eine Art eine Belastung für die Nationalmannschaft ist. Aber auf der anderen Seite ist er ein Geschenk, immer noch,
ja,
auf Top-Niveau für die Nation. Nach ihm werden es wahrscheinlich mit 20 Jahren und noch länger kein ähnlicher Portugies mehr dort angekommen, wo er angekommen ist.
Nein.
Und von dem her, jetzt ist er sicher noch ein Geschenk. Nachher, also zu der EM, würde ich ihn nicht mehr mitnehmen. Auch wenn er dann nur würde sagen, ich will noch mal und so. Bei aller Liebe, dann ist er 42 und dann ist einfach...
Aber ich sage, der wird die EM wieder noch machen. WM glaube ich nicht, aber EM wird
42?
Aber schau, nur schon ganz kurz. Ich meine, einfach um das schnell zu verdeutlichen, also für mich ist das fast der krasseste Kader. Ich meine, ein Goal der Diogo Costa, ja, die anderen drei Goalie will man jetzt nicht aufzählen. Verteidiger Diogo Dalot, Gonzalo Inacio, João Cancelo, Nelson Semedo, Nuno Mendes, Ruben Dias, Thomas Araujo,
ja.
Mittelfeld, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Neves, Mateo Nunes, Renato Veiga, Ruben Neves, Samuel Costa, Vitinha, Und im Offensiven hast du in den Sturm hast du Cristiano Ronaldo, Conceição, Guedes, Ramos, Felix, Neto, Rafael Leão, Trincao. Also, das ist schon eine unglaubliche Mannschaft, die die haben,
ja.
Oder?
Ja.
Unglaublich. Also, ja, du, mal schauen. Ja, ich sage auch, es wird schwierig. Es ist schwierig zu sagen.
Ich glaube, Portugal kann als Mannschaft sehr, 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 sehr weit kommen der WM.
Ja.
Aber ich glaube, ihr grösster Feind sind sie selber. Sie selber und ihr Temperament. Wenn ein Spiel mal nicht so läuft, wie sie wollen, dann gibt es dort, glaube ich, schon ein, zwei Spieler in dem Kader, die dann halt ein bisschen, wie die Schweizer sagen, täubeln.
Ja.
Und das kann dann ganz schnell eine ganze Mannschaft wie anstecken. Und dann kann es schief laufen. Oder? Und wenn das aber nicht der Fall ist, wenn es mal nicht läuft in einem Spiel, wenn sie ruhig bleiben. Und da ist, glaube ich, das ist, glaube ich, ein entscheidender Faktor, dann Ronaldo, ob er jetzt dann spielt oder von der Bank. Dass der. Ich glaube, viele von uns mögen sich noch erinnern, 2016, wo sie Europameister geworden sind, wie er als. Als er schon ausgewechselt worden ist. Wie er als quasi Trainer, der angekumpelt ist und dirigiert hat. Das ist, glaube ich, das kann eine sehr, sehr wichtige Aufgabe von Ronaldo sein, die Mannschaft, auch wenn es mal nicht läuft, ruhig zu behalten und an die eigenen Stärken zu erinnern.
Ja, das ist ja so. Aber ich glaube, wie gesagt, in meinen Augen, ich sage, Cristiano Ronaldo hat immer einen Einfluss aufs Spiel. Also, da kannst du rein tun, wo du willst, genauso wie Messi. Ja, du, es wird spannend. Es wird spannend. Ich denke auch wie du, dass Portugal sicher eine höhere Chance hat, um weit zu kommen, oder?
Mit wem sind die eigentlich in der Gruppe?
Portugal?
Mhm.
Wir können gerade schon schauen. Wo sind sie in der Gruppe? Portugal ist. Weißt du, bei so vielen Mannschaften ist es mit Limit.
Ja, das ist L aber, oder?
Wo ist Portugal? Gruppe K mit Kolumbien, Kongo und Usbekistan. Ja, da musst du weiterkommen.
Also bei allem Respekt.
Ja, da musst du aber. Da musst du weiterkommen. Aber das geht nicht anders. Also. Ja, du, eben, es wird spannend. Also. Ich denke, Portugal hat sicher gute Chance, zum Weiterkommen.
Also, wir haben jetzt so über die möglichen Überraschungen der WM geredet. Du hast es ein bisschen schon angetönt, was in die andere Richtung für dich könnte die schlechte Überraschung sein. Was wäre für dich der GAU, der Super-GAU? Was könnte passieren an der WM?
Also für mich der Super-GAU. Ich bin ehrlich, ich bin da ein bisschen pessimistisch. Ich persönlich, da haben mich zwar schon ganz viele Leute komisch angeschaut, aber ich persönlich bin der Meinung, dass die Schweiz nicht so eine gute WM wird spielen. Bin ich ganz ehrlich der Meinung, weil ich glaube einfach, uns fehlt so ein Shaqiri. Der fehlt uns. Shaqiri fehlt uns, weißt, viele haben ihn geliebt, viele haben ihn gehasst.
Aber ist ein Unterschiedsspieler.
Aber der ist ein Unterschiedsspieler gewesen. Dann haben wir jetzt einen Alvin Sanchez. Ich will jetzt den Murat Yakin nicht an dem Sanchez aufhängen. Aber das ist für mich genauso ein Unterschiedsspieler. Der kann auch schnell 3-4 Spieler auslassen, ohne Problem. Oder wer hat das sonst können? Wer kann das sonst in der Nazi? Ich meine, klar, die vorne hast du immer noch deine. Du hast den Xhaka im Mittelfeld, du hast den Embolo.
Ndoye, Vargas.
Ja, also ich sage einfach, es ist ein super GAU wäre, wenn wir nicht weiterkommen. Weil man darf einfach nicht vergessen, ich glaube, Katar ist wirklich ein Muss für alle drei anderen Mannschaften in dieser Gruppe. Aber ich sage, Kanada darf man auch nicht unterschätzen.
Fonzie Davis.
Genau, die darf man sicher auch nicht unterschätzen. Bosnien sowieso nicht. Weil eben, ich sage nochmal, die werden über Kampf kommen, oder?
Das wird natürlich ein Hitzegespiel, Schweiz gegen Bosnien.
Genau, und weißt du, das Problem ist halt auch, ich habe das Gefühl, die Schweiz hat immer Mühe, bei so Spiel, wo es halt wirklich kämpferisch wird, wo es hart wird, wo man wirklich auf die Knöchel geht. Und das ist, ja, es wird sich zeigen, es wird sich zeigen. Aber ich habe das Gefühl, dass es der Joaquin will, dass es die beste WM wird, die sie jemals gespielt haben. Ich glaube nicht, dass es wird eintreffen. Ist meine Vermutung.
Wenn es richtig doof läuft für die Schweiz, dann können sie im 16-Viertelfinale schon auf Deutschland treffen.
Genau, ja. Genau. Aber ja, es ist. Ich meine, die Schweiz hätte ich shooten. Ich glaube einfach, das Problem ist einfach, das sehe ich auch so. Ich meine, das Problem fängt ja nur schon in der Super League an. Oder? Ich meine, in der Super League, man setzt einfach viel zu wenig auf die Jungen. Oder? Mhm. Ich meine, man sieht es jetzt gerade bei GC, die es wissen von der letzten Folge, ich verfolge GC. GC hat Spieler gekauft und Mass von dort, von links, von Asien, von keine Ahnung, von überall. Oder? Die haben jetzt alle nicht gespürt und jetzt holt man auch 21 Spieler rauf. Oder? Wo einfach. Einfach Gas geben, muss ich da schon aufreisen, auf den Platz kommen und quasi sterben für den Verein, oder? Und ich glaube, so, das ist halt ein bisschen das Problem im Schweizer Fußball, dass man viel zu wenig auf die Jungen setzt. Oder? Viel zu wenig. Ich meine, dass man jetzt den Xhaka nicht aus der Nazi rausrührt, das ist mir auch bewusst. Also Xhaka ist der beste Mittelfeldspieler, den wir jemals hatten, oder? Aber ich finde einfach so, ja, weiß auch nicht, ich glaube, mein Gefühl sagt, dass es schwierig wird.
Aber mal weg von der Schweiz. Was wäre für dich, außer das mit der Schweiz, der Super-GAU an der WM? Wenn jetzt eben, weißt, vorher atmen, ja, wenn England die Gruppenphase rausgeht.
Ja.
Stell dir vor, der amtierende Weltmeister geht in die Gruppenphase raus.
Ja. Wobei, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube, jetzt ganz ehrlich, ich glaube, und das betrifft dich, es könnte, es muss nicht, und ich glaube es auch nicht, aber ich könnte es mir noch vorstellen, dass Deutschland an der WM richtig fett in den Hammer reinläuft. Mhm. Auf gut Deutsch gesagt. Mhm. Dass die richtig auf die Welt kommen. Ja. Weil durch das Ganze, die ganze, ich sage einfach, Unruhe vor einer EM oder vor einer WM sind nie gut. Ja. Und das hat sich jetzt der Julian Nagelsmann selber gemacht, die Unruhe. Mhm. Und das ist einfach nicht gut. Und ich glaube, es könnte gut sein, dass sie erstens mal nicht weit kommen und zweitens mal, dass der Nagelsmann nach der WM kein Bundestrainer mehr ist.
Also bleibe ich, was ich vorher angesprochen haben, wenn Deutschland nicht mindestens ins Viertelfinale kommt, das muss mindestens der Anspruch für eine deutsche Fußballnationalmannschaft sein, dann ist es klar, dass der Nagelsmann gehen muss. Und dann wäre es für ihn, glaube ich, besser, wenn er selber geht, als wenn er geschickt wird.
Ja.
Oder?
Ja. Und das Nächste, was ich sage, ist, was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, das hat auch die letzten paar Jahre gezeigt. Ich habe jetzt vorher nur schnell, als ich den portugiesischen Kader angeschaut habe, nur schnell den französischen angeschaut. Ich meine, die Offensive, das ist ja schon ja jenseits. Wirklich top. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Franzosen, dass sie nicht weit kommen. Mhm. Obwohl sie eigentlich so eine gute Mannschaft haben, oder? Weil das Problem ist halt einfach, was ich einfach immer sage, ist, wenn du so viele schwierige Charaktere hast in einer Mannschaft, die in so wenigen Wochen zusammenbringen, dass die auf einem Nenner sind.
Ja.
Das ist einfach schwierig.
Das ist die Aufgabe vom Nationaltrainer dann, ja.
Ja, das ist einfach schwierig, oder?
Könntest du dir vorstellen, dass der Pep Guardiola, der jetzt gerade vor kurzem gesagt hat, er hört auf bei Manchester City nach 10 Jahren bei Man City oder über 10 Jahren,
Er hört ja nicht ganz auf.
Nein, aber bei Man City hört er auf.
Also als Trainer?
Genau.
Aber er ist ja immer noch intern als Botschafter und keine Ahnung was unterwegs.
Könntest du dir vorstellen, dass der irgendwo als Nationaltrainer mal wird anfangen?
Ja, also, weil man muss ja dazu sagen, ich verfolge ja auch verfolge ja auch die spanische Nationalmannschaft auch ein bisschen, weil meine Frau hat noch spanische Wurzeln. Und darum hoffe ich natürlich sehr fest, dass er irgendwann spanischer Nationaltrainer wird. Wobei, man weiß ja, dass er auch ein Anhänger ist. Also er kommt ja auch aus Katalonien und er ist auch ein sehr grosser Befürworter, dass Katalonien sich abspaltet von Spanien. Also könnt ihr mir nur vorstellen, rein aus dem, dass es ein Interessenkonflikt ist. Ich fände es aber nichtsdestotrotz, fände ich es cool, wenn er mal spanischer Nationaltrainer werden würde. Oder, wer ich auch gerne noch mal sehen würde, ist der Luis Enrique. Der ist wirklich, das sind für mich einfach zwei von den besten Trainer. Ja, und eben bei den Spaniern wird es genau auch so spannend, oder? Ich meine, jetzt ohne Morata, ohne Carvajal, ja, wird spannend.
Dafür ist ein riesen Mittelfeld, oder?
Ja, ja.
Pedri, Gavi, das sind die zwei prädestinierten Nachfolger von Iniesta und Xavi.
Ja. Und Fabian Ruiz haben es auch noch. Dann der Ding, der Rodrigo ist ja immer noch. Ja, die Offensive. Wird spannend dort, oder? Ich meine, Lamine Yamal, wo die Saison auch nicht so, sagen wir mal, performt hat, oder? Wie die letzte Saison. Aber es wird spannend. Du mal schauen.
Was ist dein Traumfinal, wenn du das aussuchen darfst?
Mein Traumfinal? Also, rein wegen der letzten EM, zum so ein bisschen als Wiedergutmachung. Ich weiß gar nicht, ob es vom Turnierbaum überhaupt würde gehen. Fände ich geil, wirklich persönlich geil, Deutschland gegen Spanien.
Ja. Ist der Korea noch in der Nationalmannschaft?
Ja, das eben. Ich wollte jetzt eben mal schauen. Ich weiß, ich habe die Aufstellung nicht 100% im Kopf von Spanien. Muss ich mal schnell schauen.
Ich habe ihn, glaube ich, nicht gesehen in der Kader, vielleicht habe ich ihn auch überlesen.
Haben sie denn überhaupt schon rausgegeben? Dann, eben das Einzige, was ich gehört habe, ist, dass der Morata und der Carvajal nicht mehr dabei sind.
Ja, das wäre natürlich schon.
Ich sehe ihn noch nicht.
Ja, das wäre natürlich schon. Ich weiß nicht, wie gut das dann für Deutschland wäre, wenn die auf Spanien treffen.
Ja gut, dann ist es ihre Revanche für die Aktion dort, oder? Ja. Ich meine, jetzt muss man ja im Nachhinein muss man ja ganz klar sagen, es war ein Hans, oder? 100%. Ich weiß auch nicht, was der Schiri dort gesehen hat. Aber ja, ich weiß nicht, das wäre so für mich das Traumfinale. Und für dich? Schweiz-Deutschland oder was?
Oh, mach mich nicht fertig. Also, nein, nicht Schweiz-Deutschland, bitte nicht. Ich bin eigentlich auch dafür, dass sie in keiner Phase von dieser WM aufeinandertreffen, weil sonst habe ich ein Dilemma. Aber obwohl, ich bin gerade letzte von jemandem gefragt worden, jetzt bei der Hockey-WM, die jetzt war, wo Schweiz und Deutschland getroffen ist, für wer ich war, habe ich gesagt, klar Schweiz, ganz klar Schweiz.
Ja.
Aber an einer Fußball-WM Deutschland-Schweiz wäre schon für Deutschland. Da schlägt mich jetzt schon für den deutschen Fußball zu fest. Nein, also ich will so etwas. Die haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, aber ich fände so Deutschland gegen Holland, gegen Niederlande, fände ich ein ultra geiles Finale.
Ja.
Oder es muss nicht Deutschland sein unbedingt, einfach die Holländer, wirklich weit vorne, mal wieder in einem Finale. Ich glaube, sie sind ja 2010 im Finale gewesen. In Südafrika gegen Spanien.
Ja, genau.
Ja, mit dem Robin van Persie, der Flugkopfball. Das ist 16 Jahre her.
Ja.
Nein, aber das finde ich. Also, die Holländer, denen drücken sich auch die Daumen. Finde ich noch spannend. Rein vom fußballerischen Potenzial wäre Frankreich, Brasilien auch mal wieder hammermäßig.
Ja.
Obwohl ich dann glaube, die Franzosen. Die Hand oben. Ein leichter Vorteil, aber.
Ja, gut, das ist natürlich auch schwierig. Ich meine, es sind so viele Mannschaften dabei. Es ist mega schwierig, um irgendwie einen Favorit auszuwählen. Und ich meine, schlussendlich spielt da immer eine Rolle, wie performen die Mannschaften dann, wie parat sind sie, ist einer verletzt oder nicht.
Wie kommen sie ins Turnier rein?
Genau. Also, ja, es ist mega, mega, mega schwierig zu sagen, oder? Keine Ahnung. Ich sage einfach, eben Spanien ist sicher auch für mich immer ein Favorit. Weil ich finde, die spielen Spitzenfußball. Wenn es Frankreich anbringt, dann können sie es auch machen. Deutschland auch. Ja, es sind so, eben, so wie Mannschaften. Die Holländer können auch shooten, gell? Die Engländer können es eigentlich auch. Es ist die Frage, wie sie es nachher machen unter dem Tuchel, oder? Ich weiß nicht.
Ich glaube, abschließend kann man sagen, wäre es sehr, sehr cool für die WM und für die Stimmung, wenn eins von diesen drei Gastgeberländern möglichst weit kommt. Wer auch immer, ob jetzt USA, Kanada oder Mexiko. Ich glaube, die Fußballverrücktesten sind Mexikaner von diesen drei.
Ja.
Das wäre schon noch cool.
Wobei ich zwar muss sagen, ich glaube, dass die Amerikaner schon am weitesten kommen.
Could be.
Ja, und ich bin allgemein gespannt, weißt du, dass der von der Stadion aus sieht, wie voll sind die Stadien, wie gross ist dann wirklich der Hype dort um die WM, oder? Aber es ist jetzt natürlich schon ganz speziell, ich meine, in der politischen Lage, dass die WM jetzt ausgerechnet in Amerika ist, das ist schon gerade ein bisschen,
Es ist ja nicht nur in Amerika.
Das ist
es. Es ist Nordamerika und Mexiko dazu zählt. Also von dem her hoffen wir auf eine schöne und fußballverrückte WM mit einem, wer auch immer sein wird, verdienten Weltmeister und hoffentlich wenig Diskussionsstoff über Schiedsrichterentscheidungen.
Genau.
Ja, man sagt schon so schön, die beste Leistung eines Schiedsrichters ist die, wenn man nicht damit diskutiert.
Ja, das ist es.
Muss. Hoffen wir, es gibt keine zweite Korea oder sonstige Geschichten.
Gut, aber das darf es auch nicht mehr geben. Ich bin für Spanien gewesen, aber das darf es eigentlich auch nicht mehr geben. Also wenn es das nochmal gibt, dann wäre ein super Gau. Sorry. Also eine Abschlussfrage habe ich noch an dich.
Aha.
Was meinst du, wer wird der Topscorer? Wer macht am meisten Goal?
Das wollte ich dich auch noch fragen. Gut, denkst du mir drauf? Also so wie er momentan trifft und macht und tut, und gespielt und Ballon d'Or Gewinner ist Dembélé. Ich glaube, der kann Frankreich ganz weit bringen, ganz viel wichtige Goal schiessen. Ich glaube, es wird nicht eine WM, wo jetzt ein Spieler unglaublich viel Goal schiesst, irgendwie 10 oder so oder mehr. Aber ich würde auf den Dembélé tippen, wenn ich müsste. Du?
Ich würde sagen, also ich habe zwei Namen und dann habe ich noch eine These.
Mhm. Bin mal gespannt.
Also, der erste Name ist für mich auch Dembélé, der zweite Name ist für mich der Kane.
Ja.
Weil der Kane, der trifft momentan auch, der kann, glaube ich, blind auf das Goal schiessen und der trifft es. Oder? Ich meine, gestern Abend, man hat es wieder gesehen, oder? Schnell Stuttgart, bam, 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 durch den Goal. Oder? Und dann glaube ich, obwohl er wirklich eine schwache Saison gehabt hat, aber auch der Typ, der weiß, wo die Kiste steht. Und sorry, ich will nicht die ganze Zeit über Deutschland reden, aber ich glaube, dass der Nick Woltemade ganz weit vorne dabei wird sein, wenn Deutschland weit kommt.
Ja, das kann sein, ja.
Ja.
Mal schauen, wie oft er spielt. Die haben ja drei so Spieler jetzt mit dem Havertz, Undav und Woltemade. Aber ja.
Gut, wobei ich den Havertz nicht im Sturm gesehen. Der ist für mich ein ZOM, sorry.
Ein Zehner, ja.
Ja, aber ja.
Ja, wir werden sehen. Thomas, noch cool, bist du nochmal gekommen. Zweite Folge, war sehr lässig. Hoffe, hat tatsächlich Spass gemacht. Und dann freuen wir uns auf die WM.
Ja, danke vielmals. Ich bin sehr gerne nochmal gekommen. Es ist immer lustig, mit dir zu schwätzen. Nebst dem, dass wir sonst schon genug über Fußball reden, da reden wir jetzt halt noch vor aller Welt über Fußball. Ist ja gut. Nein, immer wieder gern. Und mal schauen, ob die auch so gut ankommt. Ja, ich wünsche in dem Fall allen eine schöne WM und geniessen den schönen Fußball.
Hopp Schweiz!